Episode 185 von Winter Day Hockey O'Clock. Michael Schichel, Stürmer, Moser Medical Graz 99ers. Möchte mit dir als waschechten Steirer, der in der Steiermark auch Eishockey spielt, ein klein wenig über den Status quo des steirischen Hockey sprechen. Da hat es die letzten Jahre einen massiven Generationswechsel gegeben. Die ganzen großen steirischen Eishockeyspieler sind mit wenigen Ausnahmen in die Eishockeypension gegangen oder spielen mittlerweile nur noch in Anführungszeichen hobbymäßig dann in der ÖEL oder vielleicht sogar noch ein klein wenig niedriger. Die Geierbrüder, die verdienten Graz 99er Cracks, Moderer, Oberkofler. Wie steht's aktuell um das steirische Eishockey?
Ja, ich glaube nicht so gut. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich wenig befasst habe damit, aber ich glaube, dass es trotzdem noch immer an der Liga liegt, dass einfach zu viele Importspieler sind bei uns. Und ich glaube, dass das die Kinder schon abschreckt in jungen Jahren, wenn sie sehen, dass vielleicht von 20 Leuten nur einer den Sprung in die Kampfmannschaft schafft. Ich glaube, dass das schon ein großes Thema ist bei den Kids.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Eigentlich ist es schon fast schändlich, dass der Winter Day Hockey O'Clock Podcast 185 Folgen alt werden musste, bis er endlich eingeladen wird. Hätte schon viel früher an dieser Stelle sein müssen, aber jetzt ist es endlich soweit. Er ist einer der arriviertesten Cracks in der Winter Day Ice Hockey League. Er ist eines der Aushängeschilder des wahrscheinlich momentan spannendsten Teams in der Liga. Er ist einer, der das österreichische Eishockey seit bald zwei Jahrzehnten prägt, wie wenig andere. Es ist Michael Schichel und Michael, freue mich sehr, dass du dich überreden hast lassen, doch an dieser Stelle ein klein wenig mit mir über Eishockey zu plaudern.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, die Kinder lassen mal ein bisschen Zeit, also müssen wir schnell weitermachen.
Ich hoffe, dass Sie unsere halbe Dreiviertelstunde zugestehen. Passiert gerade extrem viel in deinem Leben, auch extrem viel, was die Moser Medical Graz 99ers anbelangt. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir einfach nur gefragt, diesen Unterschied, den ein Jahr ausmachen kann, September, Oktober des Vorjahres und dann dieses Jahr. Wie würdest du das, was da sportlich passiert ist, in Worte fassen?
Ja, ist unglaublich. So habe ich noch nie miterlebt. Und ja, ist eine ganz neue Situation, auch für mich in den vielen Jahren. Aber ich glaube, sie haben gute Arbeit geleistet und bis jetzt ernten wir schon ein bisschen die Früchte.
Ein bisschen die Früchte ernten ist wahrscheinlich das Understatement des Podcasts bisher, weil Graz die Tabellenspitze schmückt, weil nach 60 Minuten noch unbesiegt. Nimm uns mal mit in den Lockerroom oder nimm uns vielleicht mal mit in diese Offseason, wo Graz Gesprächsthema ligaweit war, wo jeder gewusst hat, hoppla, da passiert was. Wie war das bei dir und der Handvoll Cracks, die dann tatsächlich schon da waren?
Ja, es war natürlich sehr interessant und man hat nicht gewusst, wie es wirklich weitergeht. Wir haben ein sehr schlechtes Jahr gehabt. Und ja, es ist doch nie einfach. Also man hat immer gezittert, wird man noch da bleiben, wird man nicht da bleiben. Aber ich sage, die Arbeit wird trotzdem noch geschätzt. Und ich bin froh, dass ich jetzt Teil dieses Projekts bin und freue mich schon auf die Zukunft jetzt. Ja.
Aber als sich das manifestiert hat, als Neuzugang um Neuzugang dann auch durchgesickert ist, als mit Lukas Haudum dann auch der österreichische Königstransfer bekannt gegeben wurde. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, ist natürlich sehr interessant. Also Graz war nie bekannt, dass sie so eine Kaliber kriegen. Und jetzt durch einen neuen Präsident wird ein komplett neuer Wind. Und das ist einmal ein sehr spannendes Projekt und ich hoffe, dass das so aufgeht für uns und dass wir heuer sehr erfolgreich sein können.
Was auffällt, ist, dass Graz wahnsinnig viele Führungsspieler geholt hat und Spieler, die auch schon in tragenden Rollen bei anderen Vereinen waren. Und da hieß es dann immer, ja, sind das vielleicht nicht doch zu viele Häuptlinge, die man sich da eingekauft hat, braucht man nicht auch ein paar Soldaten. Deswegen ist das auch von der Teamchemie her
extrem spannend, was sich da alles zugetragen hat. Und würde mich einfach mal interessieren, wie war diese erste Zusammenkunft? Wie war dann auch, wie hat sich das dann ergeben in puncto Teamchemie? Wie ist da das Mannschaftsgefüge aktuell?
Ja, es ist sehr gut. Wir haben sehr viel unternommen in der Vorbereitung. Es ist an jedem klar gesagt worden, was die Rolle ist. Und solange wir die umsetzen, wird es hoffentlich funktionieren. Aber da ist noch sehr viel Arbeit für den Harry, für unseren Trainer. Der wird sich da noch einige Male anschauen müssen, dass er das alles in den Griff kriegt. Aber ich glaube, bis jetzt läuft das sehr gut.
Welche Rolle wurde da mit dir besprochen? Was ist Anforderung, was ist Erwartung?
Ich glaube, meine Rolle hat sich in meine ganzen Jahre nicht wirklich verändert. Also ich probiere, ein Führungsspieler zu sein für die Jungen, die richtig führen, und ich hoffe, dass ich ab und zu mal vorne reinschnuppern darf, weil die Qualitäten sind da. Und ja, schauen wir mal, was das Jahr bringt. Ich hoffe, dass wir verletzungsfrei bleiben und dass wir eine gute Chemie zusammenbringen.
Hin und wieder vorne reinschnuppern dürfen, das ist sehr schön formuliert und das ist auch tatsächlich schon passiert. Du hast die Saison eröffnet in der nominell vierten Linie, wenngleich man bei Graz sagen muss, so wirklich ganz große Leistungsabfälle zwischen den Linien am Papier sind jetzt nicht unbedingt auszumachen, aber trotzdem durftest du dann viermal in Serie, unter anderem neben Lukas Haudum und auch Trevor Gutsch, spielen in der nominell ersten Linie, hast dort auch brav Punkte gesammelt, und wir zeichnen das Gespräch am Samstag auf. Am gestrigen Freitag bist du wieder ins vierte Glied gerutscht. Wie kam das zustande, dass du dann eben auf einmal in der ersten Linie warst und dass du jetzt wieder Führungsspieler in der nominell vierten bist?
Ja, es ist nicht leicht für einen Spieler, aber ich glaube, der Harry weiß schon, was er tut. Er braucht vier starke Linien, dass man mit vier spielen können, und ja, das ist der Teil, was ich dazu beitragen muss. Und ja, es ist nicht leicht für einen Spieler. Man will immer mehr, aber man gibt immer sein Bestes dort, wo man eingesetzt wird.
Nimm uns mal mit, wie ist es als Center neben so den Snipern wie Haudum und Gutsch zu agieren?
Ja, ist interessant. Schwere Frage, gell? Aber nein, ich glaube, es ist sehr interessant mit den Spielen. Man kann von denen auch noch viel lernen. Die machen viele Räume frei, was man sonst nicht hat. Und das war sehr interessant, ja.
Wenn du es konkretisieren würdest, was konntest du, oder was kann man von einem Lukas Haudum, was kann man von einem Trevor Gutsch lernen? Wenn es eine Sache ist, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, damit sie sich das besser vorstellen können.
Ja, vielleicht ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Also wenn der vor das Tor kommt, wird es richtig gefährlich. Meistens mit einem Tor, und da kann man schon einiges abschauen, weil Chancen hätte ich eigentlich so genug.
Der Unterschied zwischen erstem und viertem Glied bei der Mannschaft, bei dem Moser Medical Graz Centenaris, gestern warst du eben wieder neben Sam Antonic, Kampfschwein vor dem Herrn, und das meine ich wirklich nur im besten aller Wortsinne, und glaube mit dem jungen Vorarlberger, mein Landsmann, Lenz Moosbrugger. Wie unterschiedlich, wie anders interpretierst du deine Center-Rolle, wenn das die Nebenleute sind?
Ja, wir probieren die Gegner einfach müde machen und schauen, dass wir defensiv gut stehen, dass wir nichts zulassen und dass die vorderen Reihen dann, wie soll ich sagen, ja, wir sind einfach die harten Arbeiter, was einfach die schmutzige Arbeit machen, die Checks fertig fahren, einfach die Gegner ein bisschen müde machen, dass wir dann mit vier Reihen gut durchhauen können.
Wie ist das aber auch für dich auch in der Vorbereitung, wenn du weißt, in Linie 4 ist es eher die Rattlerarbeit und in Linie 1 ist es das Produzieren. Wie stellt man sich darauf ein? Wie machst du das?
Ja, es ist nicht so leicht, aber es will natürlich jeder produzieren, das ist das Schönste. Aber man braucht einfach das Gegenteil genauso, die harten Arbeiter. Und ja, ich kann beide Rollen gut ausfüllen, glaube ich. Aber es macht einfach einen Spaß, mit allen zusammen spielen. Und wer mit vier Linien spielen kann, ist natürlich am besten für uns.
Du steuerst auf 900 Ligaspiele zu in der Winter Day Eishockey League. Du bist einer der längst dienenden Eishockeyspieler der heimischen Liga und auch einer der konstantesten. Du warst eigentlich immer da, du warst immer einer, der mit seinem Ruf auch herausgeragt ist, als harter Arbeiter, als kompromissloser Eishockeyspieler. Und es ist aber auch durchaus hinlänglich bekannt, dass du jetzt nicht der Mann der ganz, ganz großen Worte bist. Deswegen ehrt es mich noch viel mehr, dass du dann an dieser Stelle überhaupt die Zeit nimmst, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Hab mir aber gedacht, dass es Leute gibt, die dich sehr, sehr gut kennen und vielleicht auch Facetten von dir aufzeigen können, die so mancher eben nur das Eishockeyspiele mit deiner Wenigkeit schauen vielleicht gar nicht weiß. Und hab da mal deinen guten Freund Daniel Welser gebeten, mir ein klein wenig was über Michael Schichel zu erzählen. Würde vorschlagen, wir hören da mal ganz kurz rein und plaudern dann darüber.
Den Schichs habe ich das erste Mal im Frühjahr 2006 in Lexand kennengelernt. Damals habe ich mit meinem Team Skellefteå AEK gegen Lexand in der Qualserie um einen Aufstieg in die Elitserie gespielt. Und da hat mir ein junger Steirer Bub begrüßt und mein erster Gedanke war einfach, Wein, du tust mir leid. Also Skellefteå war kein großer Ort, aber Lexand, da war ja nichts, also außer der Eishalle. Und der Schichs hat da die Nachwuchsabteilung von Lexand besucht. Seine Stationen waren dann später dann Graz und Salzburg, Wien. Und das erste ist das zweite Mal, also Rückkehr nach Salzburg. Da haben wir uns wirklich näher kennengelernt und richtig angefreundet. Wir haben den Sommer zusammen trainiert in Salzburg. Wir waren viel auf die Berge unterwegs. Die Busreisen waren sehr amüsant und du wirst merken, Martin, also der Schichs ist kein Mann der großen Worte, aber wenn er was zu sagen hat, also der Humor ist sehr trocken und sehr lustig. Es wird sehr, sehr gespannt, der Gespräch mit ihm. Und es tut mir leid, dass unsere gemeinsame Zeit so früh beenden hat müssen. Also hätte gern länger noch gespielt mit ihm zusammen. Ja, und witzigerweise war ja in dieser Corona-Saison 2020 hat der Schichs ja keinen Vertrag mehr in Salzburg bekommen, war dann vertragslos. Und wir haben uns dann im Winter nach der Weihnachtszeit zusammen mit, also Bernd Brückler hat uns eingeladen ins Lachtal, in sein Chalet. Bernd Brückler, Tratnik, Latusa, Schichs und ich, wir waren oben Skifahren, Skitouren gehen und wir haben ein bisschen über die Zukunft philosophiert und keine zwei Wochen später hat der Schichs endlich wieder in der Eishockey League unterschrieben. Er ist bei den Graz 99ers untergekommen und ja, erstaunlich war einfach, meine Schichs war ein halbes Jahr nicht im Trainingsbetrieb und er war trotzdem, es waren viele schlechter benannt als er und das sagt schon vieles aus über die Mannschaft. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, glaube ich, für ihn. Also während er erfolgsverwöhnt war mit Salzburg, mehr Siege als Niederlage erreicht hat, musste er, glaube ich, das Verlieren wieder lernen. Und deswegen taugt es mir richtig, dass die Kroaten den Einsatz endlich wieder vorne dabei sind. Wirklich jetzt mit einem Harry Lange und einem Philipp Bindner, zwei Österreicher, die das Ruder in die Hand genommen haben. Und das sieht man ja bei Michi, was das für einen Auftritt gibt. Also der Saisonstart lässt sich sehen. Also ich hoffe einfach, dass es für ihn so weitergeht, weil er gibt alles für die Mannschaft und er soll mehr Siege wieder einfahren als Niederlage.
Ich würde das Ganze mal Loaded Statement nennen, weil es so viele Punkte gibt, wo ich gerne anknüpfen möchte, auch um dich als Person ein klein wenig besser zu verstehen zu geben. Und möchte da beginnen mit deiner Nachwuchszeit in Schweden, beziehungsweise auch der Ausbildung bei Lexans. Wie ist es dazu gekommen, dass es dich da in den hohen Norden verschlagen hat?
Ja, da haben wir ein paar Bekannte gehabt, also vom Vater ist ein ehemaliger Arbeitskollege oben gewesen und so haben wir das irgendwie eingefadelt über den Domizieren damals. Und dann haben wir einen Uwe Öst kennengelernt, der hat uns aufgebracht für ein Probetraining und das hat dann gleich alles gut funktioniert. Und dann habe ich oben meine Zelte aufgeschlagen, ja.
Jetzt ist Lexans natürlich vielen Eishockey-Fans in Österreich ein Begriff, weil Michael Raffl über diese Organisation dann auch den Sprung in die NHL geschafft hat. Wie ist Leben und Eishockey spielen dort? Ich meine, es passiert vieles in Dunkelheit. Das ist in der Eishockey-Saison, das ist in Schweden dann auch so. Aber wie war das für dich, dort ausgebildet zu werden?
Ja, es war sehr interessant. Also ich war 15 Jahre, wir haben gleich eine eigene Wohnung gekriegt, hat es noch nicht so gegeben mit dem Internat. Es war gleich eine große Umstellung, also selber kochen, Wäsche waschen, das war gleich mal interessant. Und ja, Lexand ist eine kleine Stadt, ich glaube, die haben 5000 Einwohner. Die Eishalle hat Platz für 7000, also Eishalle gehört einen sehr hohen Stellenwert. Und ja, es war eine sehr interessante Zeit für mich und ich glaube, der hat mir sehr geprägt im weiteren Verlauf dann.
Es ist dann nämlich auch spannend, dass es dich dann tatsächlich nach Österreich zurückverschlagen hat und so ein bisschen die Klammer deiner Karriere ist, dass du deine Profikarriere bei den Moser Medical Graz 99ers begonnen hast und dass du sie jetzt eben auch bei den Moser Medical Graz 99ers fortsetzt und vielleicht dann auch beendest, möchte das natürlich nicht hoffen, sondern hoffe, dich dann auch noch viele, viele Jahre auf dem Eis sehen zu dürfen. Aber warum der Schritt zurück nach Österreich?
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte die Chance gehabt, dass ich oben bleiben hätte können, aber ich weiß nicht, dann ist das mit dem Bundesheer gekommen und das hat mich dann ein bisschen eingegriffen. Ich sage, ich will das gleich hinter mir haben. Und das hat dann sehr gut zusammengepasst mit den 99ers. Und ja, ich glaube, bereuen brauche ich nichts. Ich glaube, ich habe bis jetzt eine sehr coole Karriere und ja, ich hoffe, dass ich sie noch ein bisschen länger fortsetzen kann.
Eine sehr coole Karriere, auch eine sehr erfolgreiche Karriere. Es kam dann nämlich der Schritt nach Salzburg. 2009, 2010, dein Premierenjahr bei den Red Bulls und du wirst gleich Meister. Und im Folgejahr gleich noch einmal. Zwei Playoff-Saisonen, zwei lange Saisonen mit Salzburg, zweimal mit dem Meistertitel gekrönt. Wie war das, so schnell so großen Erfolg zu haben?
Es hat eigentlich nicht viel verändert. Man spielt natürlich jedes Jahr einen Meistertitel und es war natürlich schön, dass es gleich geklappt hat. Und ja, man hat auch die Jahre drauf gesehen, dass wir noch Meister werden hätte können und da haben wir es leider nicht geschafft. Also man muss es eh so nehmen, wie es kommt. Und ja, es waren schöne Jahre in Salzburg und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das in Graz wieder anschließen können.
Darauf möchte ich dann letztlich auch hinaus, dieser große Erfolg, der den Moser Medical Graz 99ers als Organisation noch nie vergönnt war. Überhaupt nur eine einzige gewonnene Playoff-Serie in der Vereinsgeschichte. Das soll, das muss sich natürlich auch mit den finanziellen Zuwendungen ändern, das ist mir völlig klar. Aber für dich persönlich ist es total spannend, eben sehr früh sich gleich zweifacher österreichischer Meister nennen zu dürfen und danach wog deine Karriere hin und her zwischen Salzburg und Wien. Und vom Timing her hätte es für dich natürlich nicht doofer laufen können, als Salzburg sich anschickt, wieder Titel zu gewinnen. Und ja, es gab da auch das, also es gab den österreichischen Meistertitel 13-14, das ist mir schon klar, aber nicht den Eistitel. Wechselst du nach Wien. Und justament, als du wieder nach Salzburg zurückgehst, wird Wien Meister. Und irgendwie hat es vom Timing her nie so ganz gepasst. Wie sehr beißt man sich da in den Allerwertesten, wenn man sich denkt, verdammt, jetzt bin ich in Wien und jetzt wird Salzburg zweimal Meister. Na, weißt du was, gehe ich nach Salzburg zurück, dann wird justament in der Folgesaison Wien Meister. Wie war das für dich?
Ja, kein großes Thema, ist natürlich nicht schön, aber wir hätten auch die Chance gehabt mit Wien, wir waren zweimal im Finale. Haben wir es leider nicht geschafft und ja, ich glaube, den traut man nicht nach. Natürlich ist es schön, wenn man Meister wird, aber ich habe nur immer die Chance, dass es werden kann und wir werden alles dran setzen, dass wir jetzt in dem Jahr oder die nächsten Jahre einen Meistertitel nach Graz führen. Ich glaube, das war eine sehr coole Sache. Ich glaube, das war nochmal ganz anderer Stellenwert.
Man hat es auch gesehen, gerade erst im vergangenen Frühling, was in Graz los ist, wenn es einen Titel zu feiern gibt und der Premierentitel im Eishockey, das wäre schon was extrem Feines. Es gibt, glaube ich, wenig coolere Sportstätte in Österreich als Graz und man hat es auch schon, was den Zuseherinnen und Zuseher Zuspruch anbelangt, gemerkt, hoppla, im Hockey passiert wieder was in Graz und das ist auch sehr, sehr schön. Und bei diesem Boom, nenne ich es jetzt einfach mal, möchte sich natürlich auch der Winter Day Hockey O'Clock Podcast beteiligen. Würde vorschlagen, für alle, die jetzt zuhören, sich schon mal einen Termin zu fixieren beziehungsweise im Kalender dick anzukringeln. Es ist der 21. November. Ein Donnerstag, eingebettet zwischen Heimspielen der Moser Medical Graz 99ers gegen am Mittwoch Red Bull Salzburg und am Freitag gegen den KAC. Winter Day, Hockey O'Clock on Tour, 21. November im Heinz, der Sportsbar in Liebenau. Die Gäste sind Harry Lange und Greg Holst. Und es gibt dann noch eine zweite Verlautbarungstranche, wenn man so will, zwei Spieler der 99ers werden den Abend ebenfalls mit ihrer Anwesenheit bereichern. Und es wird dort auch einige Goodies zu gewinnen geben, unter anderem auch Tickets dann für das Heimspiel gegen den KAC am Freitag, dem 22. Und nachdem es viele Exil-Kärntner in Graz gibt, die dort auch studieren, ist das vielleicht für die eine oder andere Person ja auch ein Event, wo man hinschauen mag. Es gibt Tickets zu gewinnen, es gibt viel guten Hockey-Talk, es gibt viele tolle Getränke, es gibt gutes Essen. Es sollte eigentlich alles angerichtet sein für einen feinen Eishockey-Abend. Greg Holz, meine Wenigkeit, wir freuen uns sehr darauf, dann auch in Graz die Zelte aufschlagen zu dürfen. Ich möchte nochmal auf etwas referenzieren, was Danne Welser in seiner Mitteilung gesagt hat, nämlich diese Saison, in der du vertragslos warst. Ja, Corona hat mal bei allem für kurze Zeit den Stecker gezogen, aber eigentlich war es für mich und viele Beobachterinnen und Beobachter der Szene undenkbar, dass ein Michael Schichel mit Beginn einer Saison ohne Vertrag dasteht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Ja, ich habe nur gehört, dass Salzburg will sich verjüngen und da war leider kein Platz mehr. Also es war nicht sehr leicht für mich, also weil es doch eine schöne Zeit war in Salzburg. Und ja, dann habe ich das Ganze aussitzen müssen. Durch Corona war natürlich auch keine leichte Situation, dass man was Neues findet. Ich habe zwar Angebote gehabt aus der Liga, aber die waren nicht meineswürdig. Also ich war nicht bereit, dass ich einen Dreijahresvertrag irgendwo unterschreibe. Und dann ist letztendlich mit den Graz 99ers das zustande gekommen und ich war natürlich gleich wieder zu 100% da und ja, Chance genützt, würde ich sagen.
Was hat Bernd Brückler da geleistet oder gemacht? Also Danny Wels hat diesen Trip ins Lachtal auch angesprochen, man redet über deine Situation und kurz danach klappt es dann tatsächlich mit dem Offert, dass das für dich auch gut genug war. Was war da der Magic Trick von Bernd Brückler?
Keine Ahnung, was er gemacht hat. Also wir waren eigentlich nur von der Skitour und haben ganz normale Sachen diskutiert, aber jetzt nichts Konkretes. Also ich könnte mich nicht erinnern, aber es war ein lustiger Abend. Vielleicht hat er irgendwas eingefadelt und ja, müssen wir einmal mehr nachfragen.
Er war schon an dieser Stelle zu Gast, wird das hoffentlich dann wieder sein und werde mir die Frage dann auch für ihn notieren. Weil Daniel das auch angesprochen hat, dass du besser beieinander warst, ohne im Spielbetrieb gewesen zu sein als andere, die da schon irgendwie 3-4 Monate in den Knochen hatten. Wie hast du dich fit gehalten? Wie bist du in Game-Shape geblieben?
Ja, ich habe die Zeit, eigentlich die freie Zeit sehr genossen. Ich war im Winter sehr viel Skitouren gehen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit gehabt, dass ich bei meinem Heimatverein in Zeltweg, wo ich mit einmal ist, wo ich mit meinem Bruder ein bisschen Zeit verbringen können und das habe ich sehr genossen und das natürlich will man auch nie verlieren und gibt man natürlich auch immer 100% und das hat mir sicher geholfen dann für den Wiedereinstieg.
Wie absurd war das damals, wenn du es nicht anders gewohnt bist, dass das im August die Vorbereitung passiert und im September dann der Ligabetrieb losgeht und du bist tief in die Saison hinein in Anführungszeichen nichts zu tun hast und auf einmal machen kannst, was du magst. Du hast die Skitouren angesprochen, aber wie hat sich das auf den Rest deiner Freizeit ausgewirkt?
Ja, es war sowieso alles eine komische Zeit mit dem Corona, also viel machen hat man nicht können. Und von dem her, ich war eigentlich viel in die Berge unterwegs und ich war im Fernseher und habe das einfach einmal genossen und habe auch die Spiele im Fernsehen verfolgt. Von der anderen Seite habe ich gewusst, dass sich irgendwas wieder ergibt und aus dem Sinn habe ich mich auch fit gehalten und war immer bereit, falls irgendwas eintrudeln sollte.
Wie beobachtest man Spiele, wenn man dann nicht aktiv Teil davon ist? Wo wandert da dein Fokus hin, wenn du dir die Partien im TV damals angesehen hast? Worauf achtest du besonders?
Ja, auf meine Freunde, also von habe ich sehr, sehr viel Salzburg geschaut und ja, man schaut es einfach normal, genießt mit einem Bier und einem Chips. Und das ist schon einmal was ganz anderes, als wenn man 60 Minuten am Eis wackeln muss. Also das habe ich schon einmal genossen.
Eine Sache, die Danny Welser noch erwähnt hat, die ich sehr spannend gefunden habe, dass du in Salzburg natürlich große Erfolge hattest und mehr Siege als Niederlagen verzeichnet hast, das liegt auf der Hand. Er hat gesagt, du musstest in Graz das Verlieren lernen. Kann man verlieren jemals lernen?
Nein, man kann es nicht lernen, aber es ist einfach schwer. Man probiert ja trotzdem alles, aber es war nicht geglückt. Da haben wir viele Verletzungen gehabt und ja, das ist jetzt der Schmäh von gestern und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, was jetzt kommt und das, was jetzt eigentlich war, das ist schon alles abgehackelt.
Und da komme ich auch gleich nochmal hin, aber einmal muss ich noch in der Wunde bohren, nämlich, weil wir eingangs darüber gesprochen haben, was für einen Unterschied doch ein Jahr ausmachen kann. Als es letztes Jahr in die Saison gegangen ist und naturgemäß haben alle Teams, haben alle Vereine, haben alle Organisationen große Hoffnungen vor der Saison. Wenn es dann in den Spielbetrieb geht, dann trennt sich im Regelfall recht rasch die Spreu vom Weizen. Und als es für Graz dann in die Tabellenniederungen ging und man dort auch stecken geblieben ist und dann Spiel für Spiel die Hex gefühlt noch härter, fester am Schläger kleben geblieben ist und man in eine historisch schlechteste Saison reingeschlittert ist. Also die wenigsten erzielten Tore in der Geschichte der 99ers, die zweitmeisten kassierten Tore in der Geschichte der 99ers. Eine 11 Spiele währende Niederlagenserie von von Jänner bis Februar. Superlative in negativer Hinsicht, die man so natürlich nicht haben möchte. Wo war für dich persönlich im vergangenen Jahr, soweit das jetzt auch weg sein mag, und das ist auch gut, dass es so weit weg ist, aber wo war dein negativer Höhepunkt oder der größte Tiefpunkt der Saison?
Ja, ich glaube, das war dann der Zeitpunkt, wo sie die meisten Spieler verkauft haben und wir eigentlich nur mehr mit zwei Linien gerackert haben. Also das war nicht mehr sehr fein für uns. Also es war, die Verletzungsgefahr war groß und auch wenn man nur 10 Leute waren, wir haben trotzdem fighten müssen, die 60 Minuten. Und das war schon ein herber Tiefpunkt. Also man hat gewusst, man fährt jetzt irgendwo hin, sitzt 8 Stunden im Bus, kriegt ein Klatschen und dann reitet man wieder heim. Also das war nicht mehr lustig. Ne? Aber das haben wir leider nicht beeinflussen können. Die Spieler, die noch da waren, haben ein letztes Game und da war leider nicht mehr viel möglich.
Wie ist es jetzt mit den Spielern gemeinsam drüber zu sprechen oder vielleicht auch darauf zurückzublicken? Oder wie ist es für dich, für Sam Antonić, für Michael Kernberger, für den Stamm, der da letztes Jahr mit dabei war? Wie erlösend ist das jetzt, mit so einer Mannschaft zu spielen? Zu wissen, man hat in jedem Spiel nicht nur eine Chance, man ist wahrscheinlich in jedem Spiel sogar der Favorit.
Ja, wir haben schon geredet drüber. Also wir lachen nur mehr. Also die letzten Jahre, das war einfach katastrophal für uns. Also es hat absolut keinen Spaß mehr gemacht. Das war schon oft die Überlegung, dass man einfach die Schlittschuhe mit einem 100er Nagel irgendwo reintübelt. Aber wir haben durchbissen und ich glaube, das haben wir die Verantwortlichen gesehen, was jetzt da sind. Das Wissen, was wir für Qualitäten haben und dass uns noch weiterhin die Chance geben. Und ich glaube, wir hauen uns alle für eine und das taugt uns.
Du hast in deiner Karriere wahnsinnig viele Trainer gesehen, unter wahnsinnig vielen Trainern gearbeitet. Was dir nie vergönnt war, war ein österreichischer Headcoach. Das ist mit Hagi Lange der Fall, der noch dazu in dieser Organisation auch groß geworden ist, zum Profi gereift ist, sich Meriten in Deutschland verdient hat und jetzt den Cheftrainerposten bekleidet. Was ist er für ein Typ?
Ich glaube, der Harry, der ist ein großer Michel, also der sagt, das, was er sagt, wird da umgesetzt. Und ich kenne Harry ja aus meinem ersten Profijahr in Graz, das war relativ lustig. Also ich habe fast nicht Nasen kennen, das wollte ich mal schon anschauen.
Wie ist er in der täglichen Arbeit? Ist er am Eis so der harte Hund und Schleifer oder der Players Coach? Wo würdest du ihn verorten?
Na, ich glaube, er ist schon ein Players-Coach, aber ich glaube, wenn es nicht so läuft, wie er es haben will, kann er auch mal richtig die Jungs schleifen. Und ja, aber so war er auch früher. Der Harry war genauso ein harter Arbeiter und der probiert das auch in die Kabine einbringen.
Jetzt ist Harry Lange der eine Teil der sportlichen Neuordnung. Der andere ist mit Philipp Pinter, ebenfalls ein Österreicher, auf der Position des Sportchefs, des Managers oder des sportlichen GMs, wenn man so will. Wie hands-on ist er in der tagtäglichen Arbeit? Wie oft ist er vielleicht auch bei Trainings und dergleichen zugegen?
Nein, im Februar sehe ich sehr oft in der Halle. Also er ist auch mit Herz und Blut dabei. Ich glaube, er hat einen super Job gemacht über den Sommer. Und nein, er ist immer bei uns und auch in einer beratenden Rolle. Und ja, das Lustige ist auch, mit dem Februar habe ich auch einige Jahre spielen dürfen in Wien. Und ja, ist schon eine recht lustige Konstellation. Ich glaube, wir machen alle eine gute Arbeit und ich hoffe, dass wir dann alles Ergebnis sieht.
Wie ist es für dich, als Elder Statesman in der Kabine mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor zusammengespielt zu haben und neben Corbinian Holzer, der mit Abstand, Corbinian Holzer ist der Älteste, aber neben ihm und Rock Teacher bist du alterstechnisch in der Kabine relativ weit oben. Wie ist es da als Elder Statesman?
Ja, also man probiert seine Erfahrungen weitergeben, aber ich fühle mich noch nicht so alt, wie ich bin. Also zum Glück war ich von den Verletzungen immer verschont. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur eine Zeit. Das Alter ist ein bisschen Standbein bei mir, kommt mir vor, aber es macht nicht immer gleich viel Spaß. Aber.
Und das wird es auch noch ein klein wenig, weil dein Kontrakt bis 2025/26 auch laufen wird. Das heißt, diese Saison in jedem Fall, kommende Saison in jedem Fall und dann hoffentlich noch ein paar mehr. Gibt es so einen Plan, wie lange du es machen möchtest? Möchtest du der Tom Brady der Winter Day Ice Hockey League werden und bis Mitte 40 spielen oder gibt es einen Horizont, in dem du, auch wenn du alterstechnisch stehen geblieben bist, so deine Karriere und vielleicht auch ein etwaiges Ende verorten würdest?
Na, aber eigentlich kein Plan. Also ich sage, solange ich verletzungsfrei bin und mich gut fühle und die Leistung noch stimmt, werde ich auf jeden Fall so lange spielen, wie es geht. Ich glaube, warum sollte man aufhören, wenn es läuft? Also, das ist
vor allem, wenn es gerade so läuft.
Das ist nur meine extra Motivation. Ja.
Ein Teil, der dich vielleicht begleiten wird, da werden wir gleich darüber hören, denn Daniel Welser hat sich nicht nehmen lassen, noch eine zweite Geschichte zu übermitteln. Die widmet sich in erster Linie mal dem Mann mit den vielen Namen. Das ist vielleicht nicht jedem ganz so bekannt, aber auf ein, zwei dieser Namen möchte ich dann auch eingehen. Würde vorschlagen, wir hören nochmal rein bei Daniel Welser und plaudern dann darüber.
Der Schießer, der viele Spitznamen, unter anderem wird auch Bienen-Michi genannt. Erstens, weil er ein richtig cooles Hobby hat, also die Bienen, die Imkerei. Er macht einen exzellenten Honig. Aber auch sein Spielstil ist genauso. Also wie eine Arbeitsbiene, er rackert, er arbeitet für die Mannschaft. Er ist kein großer Scorer. Ja, vielleicht wird er das heuer, weil der Pierre Paché wäre stolz, also er ist am Schnitt für einen 20-Goal-Scorer. Naja, weil er ist so wichtig für das Team und auf ihn war immer Verlass, defensiv, wenn es brenzlig geworden ist. Jeder Trainer hat ihn gern raus aufs Eis geschickt, weil er gewusst hat, auf ihn ist Verlass. Und der zweite Spitzname, weiß nicht, ob er sich erinnern wird können, haben wir ihn in Salzburg gegeben. Ab Dezember war ein Tag frei, war der schön, hast du gewusst, wo der Michi zu finden ist, und zwar in Obertauern auf der Skipiste. Also der hat jeden freien Tag, wenn es schön war, dort verbracht und deswegen wurde er auch oft Mr. Obertauern genannt. Und ein weiterer Spitzname, das kommt jetzt erst, wieder im November, ich habe den Michi nicht oft ohne Bart gesehen, also der Bart, der steht ihm richtig gut, also sei es Vollbart oder wie jetzt ein Schnauzer, der ist ein Model für den Bart und jeder Barbershop kann mit ihm modeln und er macht den Tom Selleck Gedenkschnauzer alle Ehre, also der wird sicher Mr. Movember weitergenannt.
Also ich möchte mal auf jeden einzelnen Namen reingehen und wir zaubern das Pferd tatsächlich mal von hinten auf und beginnen beim Mr. Movember. Das muss man schonungslos anerkennen. Die mit Abstand schönste Rotzbremse der gesamten Liga ist auf deiner Oberlippe. Wie kam es zum Schnauzer?
Ja, wie kam es zum Schnauzer? Gute Frage. Also das war in der Salzburg-Zeit. Ich habe Sebastian Pfister kennengelernt, der hat einen Barbershop in Salzburg und da haben wir immer coole Sachen zusammen gemacht und das ist jetzt einfach geblieben, verstehe mich noch immer gut mit dem, treffen uns noch oft und der pflegt ihn noch immer sehr gut und darum kann ich noch immer traben.
Was müsste passieren, dass der Schnauzer wegkommt?
Ich glaube, da passiert nicht früher. Ich glaube, da haben die Kinder was dagegen.
Gut, das sind dann natürlich immer die große Veränderungen einleiten können, das ist völlig klar. Der zweite Spitzname, den Daniel Weser genannt hat, der war da oder dürfte dir, wenn ich das Lächeln richtig interpretiert habe, auch noch ein Begriff gewesen sein. Mr. Obertauern. War es wirklich so, jeder freie Tag tatsächlich sofort ab auf die Piste?
Nur war jeden freien Tag auf der Piste, ja. Also Skifahren ist meine Leidenschaft. Da habe ich mich mit meinen Eltern ich mich immer getroffen. Das war so halbwegs und dann habe ich mal einen schönen Tag in Obertauern verbracht, ein bisschen abschalten von dem Ganzen. Und ja, ein bisschen Zeit genossen.
Der spannende Name, der auch noch vorkam, und das ist mittlerweile ganz gut bekannt innerhalb der Eishockey-Szene, dass du dich der Imkerei auch verschrieben hast, der Honigmichi. Wie kam es dazu, dass du dir das als Hobby gesucht hast?
Früher, also das ist jetzt schon 15 Jahre her, sage ich, da haben wir einen Standortwechsel gehabt mit den Eltern. Das sind wir dann nach Tölz gezogen. Und haben wir eine riesen Wiese und da war gerade das Thema Bienensterben. Und dann haben wir gesagt, was können wir tun? Und dann haben wir mal klein angefangen mit 2 Stöcke, mit dem Bruder und der Mama zusammen. Und mittlerweile sind wir gewachsen wir haben schon mal 30 Stöcke gehabt und jetzt sind wir bei 9. Und ja, das machen wir einfach so als Familie, so also schöne Zeit zusammen. Und die Bienen sind auch als harte Arbeiter und das hat dann gut zusammengepasst.
Wie lernt man das Imkern? Worauf muss man da achten?
Ja, die ganzen Prüfungen, das hat alles mein Bruder gemacht. Also ich bin da ein bisschen mitgeschwommen.
Ein Wildimker.
Ich bin ein Wildimker. Nein, aber das hat man dann alles gelernt und seitdem machen wir das zusammen. Und das ist einfach ein sehr interessantes Thema. Vor allem auch sehr wichtig für uns. Und solange wir das machen können, werden wir das sicher weiter beibehalten.
Ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Ehrbareres als versuchen, Bienen nicht nur am Leben zu halten, sondern auch zu vermehren. Was ist so die größte Herausforderung? Wenn da jetzt jemand zuhört und sich denkt, Imkern, finde ich spannend. Wo beginnt man da? Wie beginnt man da?
Ja, da holt man sich immer einen Stock, aber die meisten Leute unterschätzen das, glaube ich. Es ist schon sehr viel Arbeit. Vor allem jetzt da mit den Bienensterben. Man muss jede Woche schauen, was man tun muss, man muss sich füttern über den Sommer, auch über den Winter. Und ja, das ist eine eigene Wissenschaft. Und man probiert halt jedes Jahr was anderes zu machen und schauen, dass wir alle drüber bringen. Aber leider verlassen uns immer ein paar Stöcke, aber so ist einfach der Einfluss der Natur.
Du hast gesagt, 9 Stöcke, die es aktuell circa sind. Was ist da der Output an Honig, den man bekommt? Wie viel Liter, wie viel Kilo Honig kriegt man da?
Ja, heuer haben wir so um die 500 Kilo rum, ist aber noch immer wenig. Aber es ist einfach, das Wetter passt nicht momentan. Es ist einfach, einmal ist es zu warm, einmal ist es zu nass und das ist das nächste Thema. Aber man macht es trotzdem mit viel Leidenschaft und es macht Spaß. Und auch wenn es nur ein bisschen ist, was man rauskriegt, ist einfach sehr wichtig.
Wir haben vor der Konversation oder vor wir auf Record gedrückt haben, ein klein wenig drüber gesprochen, den Schichel Honig beziehungsweise den Honig-Michi-Honig gibt es nicht käuflich zu erwerben. Was muss passieren, dass das vielleicht irgendwann tatsächlich Karriere nach der Karriere wird und du dann groß ins Imker-Business einsteigst?
Ja, muss ich schauen. Muss ich noch warten, bis die Kinder ein bisschen größer sind, dass ich ein bisschen mehr Hilfe habe. Aber es ist sicher, war sicher ein sehr interessantes Thema. Aber schauen wir, was die Zukunft bringt.
Nachdem es den Honig nur für ganz enge Freunde gibt, wird da einen Vorschlag unterbreiten. Du bringst mir zur Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Graz ein Glas deines Honigs mit und das wird dann an den Höchstbietenden verkauft, versteigert zugunsten des 99ers Nachwuchs beziehungsweise der steirischen Eishockey-Akademie. Ist das ein Deal oder bleibt der Honig dann doch immer noch in Familienhänden?
Ah, das ist ein Deal, da kann ich mir auch zudrucken. Also für Nachwuchs machen wir das schon.
Nachwuchs ist nämlich ein spannendes Thema. Möchte mit dir als waschechten Steirer, der in der Steiermark auch Eishockey spielt, ein klein wenig über den Status quo des steirischen Hockey sprechen. Da hat es die letzten Jahre einen massiven Generationswechsel gegeben. Die ganzen großen steirischen Eishockeyspieler sind mit wenigen Ausnahmen in die Eishockeypension gegangen oder spielen mittlerweile nur noch in Anführungszeichen hobbymäßig dann in der ÖEL oder vielleicht sogar noch ein klein wenig niedriger. Die Geierbrüder, die verdienten Graz 99er Cracks, Moderer, Oberkofler. Wie steht's aktuell um das steirische Eishockey?
Ja, ich glaube nicht so gut. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich wenig befasst habe damit, aber ich glaube, dass es trotzdem noch immer an der Liga liegt, dass einfach zu viele Importspieler sind bei uns. Und ich glaube, dass das die Kinder schon abschreckt in jungen Jahren, wenn sie sehen, dass vielleicht von 20 Leuten nur einer den Sprung in die Kampfmannschaft schafft. Ich glaube, dass das schon ein großes Thema ist bei den Kids.
Wäre das die erste Amtshandlung, wenn es einen Ligapräsidenten oder Ligamanager Michael Schichel für einen Tag geben würde und du Narrenfreiheit hättest? Drastische Reduzierung der Importgrenze? Und wenn ja, um wie viel?
Ja, das hätte alles schon vor 20 Jahren passieren müssen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen hinten nach. Aber wenn es möglich wäre, würde ich das natürlich umsetzen. Aber man sieht jetzt, dass einfach keine Österreicher mehr gibt, was nachrücken können. Das ist alles schon ein bisschen weniger geworden. Und ja, man hofft ja, dass es noch passiert. Aber schauen wir mal, gesprochen worden ist ja, dass man Jahr zu Jahr jetzt immer ein bisschen weniger wird. Aber schauen wir, ob es das umsetzen wird.
Was ist dein Mantra? Ich meine, du bist in oder rund um eine Eishockey-Hochburg mit Zeltweg auch aufgewachsen. Der Standort ist mittlerweile leider nicht mehr das, was er in früheren Zeiten mal war. Wie schafft man es, wieder mehr Kinder vielleicht auch in Zeltweg zum Eishockey zu bringen?
Ja, gute Frage. Was könnte man tun? Also, ich glaube, Werbungen und so gibt es genug, aber es ist auch die Generation, ist nicht mehr so, was jetzt das Sportliche angeht. Die meisten sitzen dann immer vom Fernseher und dann Playstation spielen oder keine Ahnung was. Und das hat sich schon auch geändert. Im Gegensatz zu uns, wenn ich denke, wie ich jung war, da waren wir bei jeder Mannschaft, du hast nicht fragen müssen, ob wir genug Kinder haben zum Spielen. Also es hat immer gereicht und ich glaube, das ist auch ein großes Thema.
Für all diejenigen, die sich das jetzt auch anhören und sich denken, warum nicht mal mein Kind zum Eishockey schicken, bitte unbedingt. Natürlich ohne Zwang, aber ihr werdet sehen, das wird den allermeisten sehr schnell sehr viel Freude bereiten. Und mir persönlich wird es sehr viel Freude bereiten, wenn dann vielleicht auch mal die Spielstätten Zeltweg, Kapfenberg und Graz dann vielleicht bei einem eurer nächsten Steiermark-Besuche angesteuert werden. Ich war selber vor 2 Jahren in der Halle in Kapfenberg, ein Schmuckstückchen, wo ich persönlich nicht unbedingt vermutet hätte. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass sich dann zumindest infrastrukturell sehr viel tut. Auch das Merkur-Eisstadion mittlerweile eine der Prachtbauten der Liga, möchte man meinen, vor allem wenn man den alten Bunker noch gekannt hat. Wie war es für dich, mit nur der Bunker-Erinnerung dann nach Graz zurückzukommen und auf einmal dieses Schmuckkästchen namens Merkur-Eisstadion vorzufinden?
Ja, ich glaube, haben wir einen super Job gemacht. Ein bisschen renoviert das Ganze und schaut ganz anders aus. Und ja, wenn wir jetzt da so drüber reden, ist ja eigentlich alles gleich geblieben, so von der Statur. Nur der VIP, den haben sie ein bisschen verschönert. Also die Sitzplätze sind alle gleich geblieben, so wie es früher war. Die Wand, würde ich sagen. Und die wird jetzt wieder neu zum Leben erweckt. Ich hoffe, dass wir die Halle wieder richtig füllen können und dann ist das wieder richtig fein zum Spielen dort.
Das ein paar Mal selber miterleben dürfen, wenn diese Haupttribüne im Merkur-Eisstadion bummvoll ist. Das war vor allem zu Lockout-Zeiten mit Thomas Wanek dann natürlich großes Thema, gehen wir Wanek schauen, aber es war dann auch in den diversen Playoff-Serien, Playoff-Partien volles Haus. Wie ist es, vor dieser Wand aufzulaufen, wenn sie gut gefüllt ist, wenn sie sogar voll ist?
Ja, ist ein super Gefühl. Es gibt dann einmal die extra 5% Motivation und ich hoffe, dass wir das heuer ich glaube, wenn wir so weiterspielen, wenn wir die Siege haben, dass das auch wieder passieren wird.
Wie gesagt, die ersten Spiele schon ein sehr, sehr gutes Indiz gewesen, wo es mit dem Zuseherinnen- und Zuseherschnitt auch hingeht. Und trotzdem kommt man nicht umhin, eine Partie, glaube ich, nicht isolierter zu betrachten oder vielleicht einen Gegner, wenn er nämlich der KAC Hofheld in Graz. Kann mich erinnern, ich glaube, in einer Meldung auf Social Media hieß es beim KAC, dass man ein Auswärtsspiel in Anführungszeichen in Graz absolviert, weil eben auch so viele Kärntnerinnen und Kärntner und Exilanten dann dort sind. Wie unterscheidet sich eine Partie gegen den KAC von allen anderen?
Ja, es ist noch mal ein besonderes Gefühl. Es ist auch wie ein Derby für uns. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie den KAC zu schlagen. Und die Halle ist ziemlich, sage ich mal, 50-50 Auftrag, wo doch viele Studenten und alles da ist. Aber ich glaube, das ist eine super Stimmung für alle und ist sicher ein Ausflugsziel wert einmal.
Und vielleicht folgen einige diesem Aufruf, denn wie gesagt, am 21. November gibt es ein Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Graz im Heinz, der Sportsbar in Liebenau, das Ganze ab 19 Uhr. Und dort gibt es dann auch Tickets zu gewinnen für das erste Gipfeltreffen im Merkur-Eisstadion zwischen Graz und Klagenfurt in dieser Saison. Das zweite dann Mitte Dezember wird so ganz nebenbei live auf Puls 24 zu sehen sein. Und es gibt am 21. ein Glas deines Honigs zu erstehen für den Meistbietenden, die Meistbietende. Es geht um den Grazer Nachwuchs, es geht um den steirischen Nachwuchs und da freue ich mich extrem, dass du dem Ganzen zugesagt hast, beziehungsweise dass du ein Glas entbehren kannst. Generell habe ich wahnsinnig viel deiner Zeit schon beanspruchen dürfen. Weißt, dass du als dreifacher Familienvater dann extrem viel zu tun hast und dich die Kinder wahrscheinlich schon wieder sehnsüchtigst erwarten. Deswegen ist es extrem cool, dass du überhaupt die Zeit genommen hast, durfte viel über dich lernen. Bin mir sicher, dass das auch den Hörerinnen und Hörern so ergeht. Und das nächste Mal, wenn das Arbeitsbienchen am Eis zu sehen ist und die 99ers mit dir dann auch großen Erfolg haben, dann bin ich mir sicher, gibt es viele Menschen, die sagen, hey, das war doch der spannende Mann aus dem Podcast vom Pfanner. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Wünsche dir und dem Team alles Gute für die Saison. Alles Gute, um das Grazer Eishockey wieder nach ganz oben zu bringen.
Vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns noch einmal.
Win Today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move!